Das ist so schön, wenn wir zusammenkommen und miteinander Gott loben. Allein kann man das nicht so schön. Und ich freue mich immer wieder an der großen Gabe der Gemeinschaft, die uns Gott schenkt untereinander. Ich habe heute den Psalm 8 ausgewählt. Die Psalmen sind eine große Hilfe für uns beim Beten. Wir bleiben ja Lehrlinge. Und da sollen wir im Wort Gottes studieren, wie man Gott richtig lobt und ihn dankt, aber auch wie man seine Klagen und seinen Schmerz Gott sagt. Mit dem Psalmen werden sie nie fertig. Kurt Hennig sagte mal zu mir, Sie predigen Psalmen, das würde ich nie wagen. Hat sicher recht. Darum bin ich so froh, dass Sie mitlesen, weil am Ende das Wort der Bibel groß vor uns stehen soll. Wir können ja nur so kleine Randbemerkungen dazu machen. Das Wort des Psalmes sollen wir nachher mit ganz anderer Freude beten können. Seite 507 im Alten Testament bei den ausgelegten Bibeln. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der du zeigst deine Hoheit am Himmel, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott mit Ehre und Herrlichkeit. Hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr, wecke du in uns dieses große Lob. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, an so einem Morgen müsste man sagen, die ganze Welt bleibt stehen und rühmt Gott. Irgendwo haben Sie vielleicht einmal eine Blume bewundert und sagen, Mensch, das ist doch herrlich. Da müssen doch alle mit einstimmen in das Lob Gottes. Wenn wir die Gaben sehen, warum bleibt es eigentlich so stumm? Warum rühmen die Menschen Gott nicht? Das ist ganz einfach. Dass wir heute nicht mehr Schöpfung Gottes sagen, sondern bloß noch von der Umwelt reden, ist sicher typisch. Denn bei dem Wort Umwelt, da kommt bloß noch zum Ausdruck, ich bin da und da gibt's noch ein bisschen was um mich rum. Mehr kommt nicht mehr in das Blickfeld. Und diese Umwelt hat Teil an dem ganzen Leiden des modernen Menschen. Wenn wir wieder von der Schöpfung Gottes reden, dann ist das ein Ortswechsel. Eine ganz neue Perspektive, dass wir wissen, da ist der mächtige Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und wer bin ich eigentlich? Ich gehöre ja hinein in diese Schöpfung. Ich bin nicht der Mittelpunkt dieser Welt. Und wenn Sie fragen, warum die Menschen Gott nicht über den großen Wundern der Schöpfung preisen, das können Sie an sich selbst einmal prüfen. Das kommt davon her, Paulus hat es im ersten Kapitel des Römerbriefs beschrieben, unsere Herzen sind finster geworden. Unsere Herzen sind finster geworden, von den täglichen Sorgen, von der Bitterkeit, vom Leid, vom Streit, von unreinen Gedanken, die wir haben. Wir können uns ja nicht mehr freuen an den schönen Dingen. Wenn wir durch den Wald gehen, können wir nur an die Zerstörung denken. Wenn wir im Meer schwimmen, können wir nur an den Bleigehalt der Fische denken. Wir können ja gar nicht mehr das Schöne sehen, das uns Gott hier schenkt. Es gibt Leute, die können kaum eine Schnitte Brot essen, ohne dass sie an Vergiftungen denken, die sie treffen. Das Herz ist finster geworden. Über der Schöpfung müsste jeder Mensch Gott preisen können, ihn ehren als einen Gott. Und es geht nicht mehr. Es gibt keinen unmittelbaren Zugang mehr zur Schöpfung Gottes. sondern wir sehen heute über dieser Umwelt, die uns umgibt. Die Flammenzeichen, Mene Tekel Ufa, sind gewogen, zu leicht befunden. Die Gerichtshandschrift Gottes, davon wollen wir reden. Aber wir wollen nicht dran stehen bleiben. Wie man die Herrlichkeit und Größe Gottes erkennen kann, das soll mein erster Punkt sein. Ja, das Herz ist finster. Ich kann nicht mehr über den Schönheiten der Welt Gott erkennen und ihn preisen. Sie können einmal den Test machen. Nehmen Sie ein wunderbares Blumengebinde und stellen Sie das nieder auf dem Nachttisch eines krebskranken Menschen. Das tröstet nicht in dem Schmerz, das einen Menschen getroffen hat. Und die Blumen, die wir auf die Särge niederlegen, die verwelken so rasch und drücken das aus, dass die Schönheit der Welt meinen tiefsten Schmerz nicht lindern kann. Und wenn wir dann im Urlaub auch in so schönen Landschaften gestanden sind und in den Alpen oder am Meer den Sonnenuntergang oder Aufgang erlebt haben, dann blieb ja im Herz immer dieser unbewältigte Rest dessen, was nie geklärt war. Da, wo unser Herz hängt, das, was Jesus gemeint hat, in der Bergpredigt mit dem, was wir vorhin gehört haben, Matthäus 6, da, wo euer Herz ist, man kann nicht zwei Herren dienen. Darum klappt das nicht mit dem Loben. So sehr wir etwas ahnen und spüren, da müsste eigentlich das Lob Gottes hindurchgehen können. Das heilt nicht im Herzen die tödlichen Schmerzen und macht uns nicht zeitlich und ewig gesund. Auch nicht, wenn wir noch so viel schöne Gaben des Gartens und des Feldes hier auf den Altar zusammenbeugen. Das heilt nicht das im tiefsten unseres Herzens. Und darum ist so gut, dass in diesem Schöpfungspsalm, in diesem Psalm 8, drinsteht, wo man erst Gottes Wunder entdeckt in der Schöpfung. Nicht an der Schöpfung. Da ist unser Blick verfinstert. Und Sie können es auch nicht einem andemonstrieren und auch nicht mit klugen Worten ihm beweisen wollen. Über den Säuglingen und den Babys kann man nur Gottes Macht erleben. Was meint denn da die Bibel? Es ist ja so bezeichnend, dass Gott in dieser finsteren Welt, wo er nicht mehr gepriesen wird, als Weg der Offenbarung, wo uns die Augen geöffnet werden, seine Geburt in Bethlehem gewählt hat. Wieder als ein Kind. Und er will, dass wir da um diese Krippe stehen und ihn anbeten über dem großen Wunder, dass Gott sich herunterbeugt in einer ganz unbegreiflichen Gnade und sich kümmert um den Schwachen und Elenden. Ich habe in meinem Leben die Herrlichkeit Gottes erst entdeckt, in einer großen Lebenskrise als junger Mensch. Und ich vermute, dass alle, die hier sind und zum Glauben gekommen sind, es über ihre Ohnmacht und ihre Schwäche erst erfahren haben. Nicht über den tollen Berggipfel, nicht über dem Rauschen des Meeres. Wer Gott wirklich ist in seiner Größe, das haben sie erlebt, als sie ganz tief in der Sünde drin steckten. Und ich will das heute Morgen dem sagen, der noch mitten in seinem Schmerz drin ist, der sein Leben nicht mehr begreift und der fragt, was will denn Gott mit mir? Sieh weg von den Blumen, sieh weg vom Brot und von den gelben Rüben und Tomaten und sieh dort, was Gott dir in Jesus schenkt, bei den Schwachen und Ohnmächtigen. Wie er da seine Wunder tut. Und da sind ja damals die Gassenjungen in Jerusalem herumgehopst und haben gebrüllt durch die Straßen hindurch. Jesus ist spitze, Jesus ist klasse. Die haben erlebt, wer Jesus ist. Vielleicht haben unsere unproblematischen Kinder drüben in der Kinderkirche uns grübelnden und kritischen Menschen, gerade im Glauben, manchmal etwas voraus, weil sie das so persönlich für sich annehmen können. Und wenn jetzt einer da sitzt, der sagt, ich habe in meinem Leben schon so viel mit Jesus erlebt, aber ich bin wieder ganz weit in Distanz zu ihm geraten, das bleibt so, dass Jesus sagt, dass man werden muss wie die Kinder. Die sind gar nicht so kindisch. Die sind sehr hell an einem Punkt, dass sie vertrauen können und dann die Hand fassen. Und wer das tut und sein Leben so in die Hand Jesu legt, der merkt, wie die Größe Gottes uns entgegenleuchtet und strahlt, der du deine Hoheit zeigst am Himmel. Du Gott, der die Enden der Welt geschaffen hast, die Planeten auf ihre Bahn geschickt. Du beugst dich zu mir herunter, ich darf dir gehören. Das ist ja ein sieghafter Glaube, der jede Angst verdrängt, der des Todes Macht zerbricht, der im Herzen die tödlichen Schmerzen heilt. Das ist ein Glaube, ein Verbundensein mit Jesus, das fröhlich macht, sodass niemand mehr dieses Fröhlichsein je ausrotten kann und vertilgen kann. Du hast aus dem Mund der Kinder eine Macht zugerichtet. Es war immer peinlich in den letzten 2000 Jahren, wo die Christen Kirchenmacht darstellen wollten, auch vor den Ungläubigen. Es war immer peinlich und Blamabel. Und dann waren Skrüpplein, glauben doch, die ihre Jesuslieder gesungen haben. Du hast eine Macht zubereitet. Man muss das immer wieder lesen, wie das war bei den Hugenottenverfolgungen, wenn sie auf dem Schinderkarren noch gesungen haben und diese Verfolger ihnen schließlich die Zunge rausgerissen haben, weil sie die Lieder nicht mehr ertragen haben. Wir ahnen gar nicht, was das Singen ist, wenn ich es ihnen vorher gesagt habe. Der Teufel kann es nicht leiden. Und durch das Singen kommen sie heraus aus der Schwermut und aus der Tiefe der Anfechtung. Eine Macht hast du bereitet gegen den Feind. Das ist der Teufel. Walter Lach hat es uns früher, uns jungen Pfarrern, immer wieder gesagt, geh doch an die Krankenbetten und singt. Das Schönste, was er machen könnte, am Krankenbett singen. Mit den herrlichen alten Liedern. Eine Macht gegen den Feind, der nicht in die Schwermut stützen darf. Wenn wir singen am Friedhof, so bezeichnen, dass man nicht mehr singt. Ich freue mich an jeder Christenbeerdigung und denken Sie, dann singen wir. Bei so vielen anderen, bei 95% kann man nicht mehr singen, weil keiner die Lieder kann. Dass wir am Christengrab singen können und des Todes Macht zerbrechen, das ist der Schöpfungsglaube an den großen Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, der die Energiekraft der Sonne gesetzt hat und der es im finstersten Herzen hell macht, durch den Glauben, indem ich sage und annehme und einstimme in das Lied. Vielleicht war vorher noch einer da gesessen, der gesagt hat, ich kann nicht mitsingen. Es ist auch ein Stück Hochmut dabei, wenn wir uns so in unserem Schmerz gefallen und dann nicht einstimmen wollen und kaum die Lippen bewegen. Sie haben es bei mir schon gemerkt, wie ich manchmal kröle beim Singen, aber ich muss das, dass manches andere in meinem Leben, so manches Laute, übertönt wird. In Offenbarung 7 heißt es von den Scharen, die vor dem Thron Gottes stehen, sie schrien mit großer Stimme. Das ist das Gotteslob. Und es ist kümmerlich, was erklingt bei uns, sehr, sehr kümmerlich. Es soll noch viel lauter klingen zur Ehre Gottes. Jetzt das Zweite. Der Grund zum Lobpreis. Wenn ich das so einteile, gehe ich immer dem Psalm entlang. Sie werden merken, dass es hier um die Verse 2, 3 und 4 geht, wie Gott durch das Lied sein Reich ausbreitet, auch bei uns, und den Feind vertilgt. Der Grund des Lobpreises, was ist das? Ich habe immer wieder Angst, dass unsere Erntedankfeste letztlich etwas Heidnisches an sich tragen. Das gab es ja schon in Israel, dass Gott angebetet wurde. Nur haben sie dann für diesen Naturgott Baal gesagt und sind herumgehopst um den Altar. Das war was ganz anderes, als dass Gott wirklich angebetet wurde, der Gott, der sich offenbart hat. Und es gibt sicher manche, die heute an dem Esstisch sitzen und sagen, lieber Gott, prima, hat geschmeckt, vielen Dank. Das ist nicht der Dank, den Gott von uns erwartet und den wir ihm heute bringen wollen. Es ist uns auch der Weg versperrt zu einer Naturvergötzung. Darum lassen Sie mich ganz kurz das anreißen, weil wir in einer Zeit grüner Ideologie leben, die sicher wieder manche Sorgfalt für die Natur entdeckt und doch an einem Punkt sich selbst betrügt. Diese Natur ist nicht in einem heilen Zustand. Diese Natur kann eine so grausame Natur sein, wo eine Pflanze die andere niederringt, nur um an das Licht zu kommen, wo der Lebensraum beschnitten wird, wo der Schwächere auf die Seite gedrückt wird und niedergetrampelt wird. Das ist doch ein unheimliches Naturbild. Wenn das bei uns Menschen gelten würde, lasst alles so wachsen wie in der Natur, dann hätten wir eine furchtbare Gesellschaft. Die Natur ist für uns nicht die Lösung. Und wenn Menschen sagen, und es ist ja heute im Erziehungsideal ganz unverkennbar, dass aus dem Darwinismus das kommt, lasst den Menschen sich frei entwickeln, das wird nur schön werden. Was wird denn werden? kommt am Ende nicht der Mensch als Bestie, als Tier heraus? Wollen wir das wirklich? Und haben dann doch die Recht, die sagen, der Mensch sei ein Ungeziefer. Was ist denn das, was den Menschen vom Tier unterscheidet? Das will ich wissen. Das ist ja die Kernfrage heute bei der Schöpfung. Das ist die Frage, die im Mittelpunkt steht von 1. Mose 1 und 2, dem biblischen Schöpfungsbericht. Um die geht es doch. Wenn ich den Menschen ansehe, und jetzt rede ich nicht über einen Menschen draußen, sondern über den, den ich heute Morgen im Spiegel sah, dann ist das ein unheimliches Tier, vor dem ich mich selbst fürchte. Kennen Sie Ihr Herz? Aber jetzt steht da in dem Psalm, du nimmst diesen Menschen an und machst ihn wenig niedriger als Gott. Das wollen wir doch preisen. Nicht bloß an Äpfeln und Tomaten stehen bleiben, sondern dass Gott uns nimmt und uns einsetzt, ganz nah bei sich. Viele wollen das überhaupt nicht. Sie sagen, lass mich ganz in Frieden leben. Das ist doch unsere Würde, dass wir das Ebenbild Gottes tragen. Der heutige Fortschritt, der besteht darin, dass man immer weiter fortschreitet von Gott und sein Wesen verliert. Da leben wir heute auf den letzten Resten, den letzten Wurzeln des christlichen Glaubens, wenn wir Menschenrechte beschwören und von der Humanität reden. Ich weiß gar nicht, ob die alten Griechen so arg human waren. In Sparta hat man die Kinder vor den Stadtmauern, die nicht lebensfähig waren, verhungern lassen und den Tieren vorgesetzt. Studieren Sie das Altertum. Die Humanität kommt aus dem Christentum. Und wenn Sie wirkliche Humanität kennenlernen, dann kommt das aus dem Ebenbild Gottes. Und das ist mir jetzt so groß, dass wir am Erntedankfest das sagen, dass der, der die Enden der Welt geschaffen hat, dessen Gnade reicht, soweit die Wolken gehen, Ihr Herz umgestalten will, Ihren Willen neu macht, Ihre Gedanken verändert. Lassen Sie diesen Schöpfergott in Ihr Leben eintreten. Wie kann er ein Leben verändern? Es gibt einen Neuanfang und ein neues Leben, wo ich mich öffne für die großen Kräfte Gottes. Da wird alles verändert, alles neu. Darum hat Gott so oft seinem Volk gesagt, wir wollen gar nicht eure Gaben haben. Und ich habe auch gesagt, lassen Sie Ihre Tüten Zucker ruhig zu Hause und die Kondensmilch und so. Es ist ja schön, wenn Sie die stiften. Es gibt vielleicht auch kein Werk der Diakonie, das noch viel damit anfangen kann, wenn wir es weitergeben. Gott will Ihr Herz am Erntedanktag. Und er will seine Schöpfungsherrlichkeit bei Ihnen zum Durchbruch bringen lassen und das hervorscheinen lassen. Die ganze Harmonie, wie die Planeten auf ihren Bahnen gehen. Herr, präge du mein Leben. Was bin ich weggelaufen von Gott? Ich schäme mich heute Morgen. Herr, lass du jetzt das wieder durchbrechen bei mir. Deine Schöpferherrlichkeit, der du die Blumen so gestaltest. Du kannst mein Leben neu machen. Ich weiß nicht, ist Dr. Schottky hier, der hat so einen schönen Bericht geschrieben von seiner Studienreise, die er in den USA unternommen hat. Und er hat dort Gemeinden besucht. Und sie kamen dort, das steht in dem Bericht drin, vielleicht kennen ihn einige auch vom offenen Abend, den Bericht, wie sie dort in eine Gemeinde kamen und gerade miterlebt haben, wie ein Mitarbeiter in der Gemeinde seine Familie verlassen hat und zu seiner Freundin zog. Eine Sache, mit der man sich heute rumschlagen muss. Und was sagt dieser Pastor? Der hängt sich nur ans Telefon hin und sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu, dass du zurückkehrst. Und dann gab es ein Versöhnungsfest. Wissen Sie, was Schöpferherrlichkeit Gottes ist? Dass wir aufhören mit der Sünde und mit dem Ungehorsam und das neue Leben beginnen. Dass wir heraustreten aus dem Zwielicht, aus dem Hängen am Geld. Ich weiß nicht, wo Ihre Bindungen sind. Ich gebiete dir im Namen Jesu. Gott kann neu machen. Und das ist der Grund zum Lobpreis. Wir sehen auch, dass in Äpfeln Würmern drin sind. Und wir wissen auch, dass sie gespritzt sind. Und jetzt fangen wir nicht am Klagen an, verstehen Sie? Sondern dass Gott uns annimmt, das ist die Krönung der Schöpfung. Und dass er bei uns die ganze Herrlichkeit, die er vorbereitet, nicht in Äpfeln und Tomaten zeigt, sondern unserem Herz und wie er uns verändert und neu macht. Und darum endet dieser Psalm, und das soll das dritte und letzte sein. Das, was ich gerade gesagt habe, das war der Vers 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gott macht sündige Menschen voll Würde und Schönheit. Es darf nicht mehr so bleiben, wie es heute ist bei uns. Und dann kommt, dass wir herrschen. Du hast ihm alles unter seine Füße getan. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände.
Also wahrscheinlich 99% der Christen, die sagen, ich will gar nicht herrschen. Die sind so demütig, die sagen, ich will bloß hinten auf der Bank ein bisschen zuhören heute, morgen. Aber wissen Sie, dass Gott Sie zum Herrscher bestimmt hat, das ist so ein Befehl wie der Missionsbefehl. Sie sollen herrschen. Nun macht das der Mensch ja immer ein wenig heuchlerisch, das ist so uns im Herzen drin, dass wir sagen, wir wollen ja gar nicht. Und in Wirklichkeit reißen wir alles, was wir kriegen können, unsere Hände und verstecken es in unseren Taschen und halten zusammen. Dann machen wir unsere Sparrücklagen und vergessen all die anderen, die doch das brauchen. Dann sind wir sehr im Herrschen drin, in der Ich-Bezogenheit all der Dinge. Der Befehl Gottes war, dass wir herrschen, nicht wie ein Despot und ein Tyrann, sondern dass wir die Dinge unter den Füßen haben und damit umgehen können, wie ein Kaufmann mit seinen Gütern umgeht, wie die Haushalter, die das verwalten, aus und ein, wie einer, der das so hin und her schiebt und gelöst sind. Das ist nicht das Eigentliche unseres Lebens. Ich möchte Sie noch einmal heute bitten, weil mir das großen Kummer macht, dass viele unter Ihnen meinen, es sei doch ein Unterschied zwischen dem, der hauptamtlich Gott dient, hier im schwarzen Rock, oder der im Alltag in seinem Beruf lebt. Da ist von der Berufung ein Unterschied, aber nicht in der Qualität des Dienstes. Das Herrschen, das leben Sie da draußen, in all den Bezügen. Und können Sie sagen, in meinem Beruf ist es ein bisschen schwieriger, das zu machen. Was ich oft Respekt habe, wenn ich Menschen sehe, die den Dreck auf der Straße zusammenkehren, das ist ein Gottesdienst. Wissen Sie, in unserer Welt, wo jeder achtlos einen Dreck wegwirft. Sie können doch stehen bleiben, was ist das, wenn mein Zahnarzt in meinem Mund rumpobelt? Was ist das für ein herrlicher Dienst, den er tut am Menschen? Und wenn Sie das ansehen, was ist das, das Herrschen, die Dinge benutzen, dass ich diene, dass in dieser Welt Liebe und Güte und Gerechtigkeit gepflanzt wird? Und sagen Sie noch einmal, aber bei mir, ich habe so einen komischen Beruf. Ja, da steht auch von allerhand komischen Dingen. Da steht von wilden Tieren und von Rindern und von Schafen. Was kann man da machen, wenn man Schafe schert? Ist das für Gott? Wir sollen herrschen. Und dort in der ganz natürlichen Beziehung, draußen in der Welt, Gott preisen und ihm dienen als befreite, erneuerte Menschen. Draußen dienen und dann werden all die alltäglichen Verrichtungen, die wir tun, hineingebaut, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis Gottes wird. Ist doch wunderbar, dass du mir die Hände gegeben hast. Vielleicht muss Gott uns manchmal erst in unserem Leben unsere Kraft brechen, bis wir staunen über jede Regung unseres Leibes. Es hat uns ja so schockiert, wie wir die Geschichte hörten von unserem Jan den Hartog. Dass es Gnade ist, wenn uns Gott braucht. Ich höre jetzt erst die Geschichte von unserem Günter Boos, der da drüben gewohnt hat, in der Sonnenbergstraße im offenen Abendwach, als Ingenieur noch die Ausbildung als Arzt anfing und jetzt fast fertig war, um hinauszugehen, für einen Unfall querschnittsgelähmt ist und nicht mehr gehen kann. Wissen Sie, was das ist? Dass Sie wirken können, solange es Tag ist. Und dass Sie dienen können, heute. Jede Stunde ist ein Geschenk. Klagen Sie doch nicht über die Last des Tages. Dass Sie reden können und singen können und dienen können mit den Händen, mit Ihrem Geld und was Sie haben, solange uns Gott in dieser Welt braucht und uns die Gaben gibt, dass wir damit herrschen. Herrschen zum Leben. Nicht, dass die Gaben uns im Griff haben, sondern dass wir sie im Griff haben. Und wir damit umgehen können. Der Herr segne Sie. Amen.